Also, es ist eigentlich eine recht schwierige Frage, was die Ultras sind und wo sie herkommen. Also, Ultras haben sich auf jeden Fall in Italien um 68 herum gegründet und sie haben sich mittlerweile über ganz Europa und Nordafrika ausgedehnt. Wer die Ultras sind, ist allerdings recht schwer zu beantworten. Also, da muss man schon genau von Land zu Land und von Szene zu Szene unterscheiden. Also erstmal ist Ultra wahrscheinlich nicht viel mehr als eine Identität für fußballbegeisterte junge Männer. Also sie verstehen sich als leidenschaftliche Fans ihres Vereins. Sie lieben ihre Stadt und tragen ein irgendwie geartetes Ethos der Rebellion vor sich her. Die Werte, die die Ultras vertreten, hängen dann wieder jeweils stark von der inneren Zusammensetzung der Gruppierungen ab und vor allen Dingen auch von den politischen Rahmenbedingungen. Also wir können beispielsweise sehen, dass es viele Ultras gibt, die sehr antiautoritär und kommerzkritisch sind. Es gibt Ultras, das sind eher mafiöse Zusammenhänge oder eben auch faschistische Banden. Auch beispielsweise hinsichtlich der Altersstruktur sind Ultras relativ unterschiedlich. Also beispielsweise in Deutschland, Tunesien, Ägypten sind die Ultragruppen relativ jung. In Italien oder der Türkei lassen sich beispielsweise bei den Ultragruppen auch Männer jenseits der 40 finden. Was man für alle Ultragruppen sagen kann, ist eigentlich, dass sie über eine relativ große Fantasie verfügen. Also sie dichten Lieder, sie stellen aufwendige Choreografien her. Viele Ultragruppen haben auch eigene Fanzines. Die meisten Ultragruppen verfügen auch über Erfahrungen in der Konfrontation mit den Cops. Sie haben autonome Kommunikationsstrukturen, legen sehr viel Wert auf organisatorische und auch finanzielle Unabhängigkeit und sie beäugen die Presse mit großem Misstrauen. Also man kann wahrscheinlich sagen, das gilt für alle Ultras, dass die Ultras die erste Massenbewegung von Fans sind, die eine Kritik an diesem Fußballspektakel äußern und eine Kritik an einer völlig von der wahren Form bestimmten Freizeit, zumindest ansatzweise, formulieren. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass die Kritik häufig begrenzt ist und im Rahmen dessen, in der sie geäußert wird, auch eigentlich zwangsläufig zum Scheitern verurteilt ist. Das liegt vor allen Dingen daran, dass das verbindende Hobby dieser Ultragruppen eben der gemeinsame Besuch des Fußballspiels ist und sie sind damit auf Gedeih und Verderb genau an diese Industrie gebunden, die sie so vehement kritisieren.
Ich würde sagen, wir kommen da auch auf diese Bewertung sozusagen auch später nochmal zurück. Ich würde noch einen Aspekt nochmal aufgreifen, den du genannt hattest, nämlich du hattest ganz kurz gesagt, dass Ultras aus den 60er, 70er Jahren aus Italien gekommen sind. Wenn wir jetzt so einen Blick auf das Italien der 70er Jahre werfen, dann kann man ja sehen, dass es eine Zeit gewesen ist, wo ganz heftige Kämpfe entbrannt sind. Es gab Kämpfe in den Fabriken, es gab Kämpfe der Autonomia-Bewegung, eigentlich Kämpfe in allen gesellschaftlichen Bereichen. Dieser Aufbruch, diese Kampfesstimmung ist ja dann letztlich in der Niederlage gemündet. Also die Bewegung ist letztlich vom Staat zerschlagen worden. Die 80er Jahren waren dann von einer großen Depression geprägt. Wenn wir uns diese Entwicklung der Kämpfe in Italien anschauen, inwiefern gab es da eine Verbindung zu den Ultras? Inwiefern hat sich im Zuge dieser Entwicklung auch die Ultrakultur vielleicht verändert?
Also, das kann man ziemlich abgleichen. Also, was ich, wie du schon dargestellt hast, kann man eigentlich die Ultrakultur mit den Entwicklungen auf der Straße, mit den Entwicklungen in der politischen Bewegung und sozialen Bewegung abgleichen. Also, es war so, dass sich eben die Ultras 68 gegründet haben oder dort die ersten Ultragruppen entstanden sind und dann in der Autonomia-Bewegung großen Zulauf bekommen haben. Es waren damals ziemlich viele Leute von Lotta Continua beispielsweise bei den Ultras dabei. Genauso wie auf der Straße gab es bei den Ultras Schüler, Studenten und prekäre Malocher, die sich da in den Gruppen gebildet haben. Sie haben sich auch ziemlich auf die Arbeiter- und Studentenmanifestationen bezogen. Also was ich, es gab beispielsweise lange Gesänge auf einmal in den Stadien, Bengalos, alles Dinge, die man eben von der Straße her kannte. Du hast es eigentlich schon angesprochen. Also es war so, dass am Anfang die Leute von der sozialen Bewegung inspiriert waren, in die Stadien gegangen sind. Sie sind allerdings nicht in die Stadien gegangen, um Leute zu agitieren, sondern sie sind in die Stadien gegangen, um gemeinsam Spaß zu haben. Man kann dann in der Entwicklung sehen von 68, 77er Bewegung und dann der allmähliche Niedergang, der dann eben so 79 wahrscheinlich einsetzte, dass sich auch die Entwicklung in den Kurven geändert hat. Also beispielsweise gab es am Anfang relativ wenige faschistische Gruppen in den Kurven. Das waren die absolute Ausnahme. Und im Zuge von 79, 80, 81 in dem Zyklus kamen die immer verstärkter auf. Und es ist irgendwie so eine allgemeine Rebellion in irgendwas gemündet, das man vielleicht als sinnlose Gewalt, Drogenabhängigkeit und so weiter definieren könnte. Trotz alledem gab es natürlich oder gibt es in Italien immer noch Ultragruppen, die nicht faschistisch sind. Also das wollte ich noch hinzu sagen.
Ja, ausgehend von Italien hat die Ultrakultur eine große Ausstrahlung gehabt. In der ganzen Welt haben sich im Laufe der Zeit Ultragruppierungen gegründet. Wenn wir da vielleicht auch einen kurzen Blick nach Deutschland werfen, wie würdest du denn die Ultraszene in Deutschland charakterisieren?
Also in erster Linie beschäftige ich mich ja mit sozialen Aufständen und seinen Protagonisten und erst in zweiter Linie mit Ultras an sich. Deswegen verfolge ich die Ultrabewegung in Deutschland zwar durchaus interessiert, allerdings da es hier noch keine Aufstände gab, sind sie nicht im absoluten Fokus meines Interesses. Also allerdings kann man sagen, dass die Ultras allgemein, aber auch die Ultras in Deutschland, dass es sich bei ihnen eher um eine recht widersprüchliche Fankultur handelt. Trotz einiger regressiver Momente würde ich sie dennoch eher positiv beurteilen. Also beispielsweise kann man, wenn man es abgleicht mit den 80er Jahren, kann man durchaus sehen, dass die Ultras den Rassismus in den Kurven zurückgedrängt haben. Sie haben viele Kampagnen gestartet, die wichtig waren, beispielsweise gegen fanunfreundliche Anstoßzeiten, Kampagnen gegen überteuerte Tickets. Auch gibt es in Deutschland kaum rassistische Ultras. Man kann eigentlich sagen, dass sich in Deutschland die Ultragruppen überwiegend einfach um den Support in ihrer Kurve kümmern. Einige beteiligen sich aber beispielsweise auch an der gegenwärtigen Flüchtlingsunterstützung.
Du hattest das jetzt schon erwähnt, du hast dich vordergründig mit Ultras im Zusammenhang mit den Aufständen beschäftigt. Es hat ja in letzter Zeit weltweit ganz schön rumort, also die Aufstände im Zuge des arabischen Frühlings hat es gegeben. Es hat aber nicht nur da Aufstände gegeben, eigentlich hat es fast überall gekracht, außer in Deutschland, kann man vielleicht sagen. Kannst du da zunächst erstmal vielleicht ein paar Beispiele nennen? Also wo haben bei Aufständen in letzter Zeit Ultras mitgemischt?
Also die wichtigsten Beispiele waren wahrscheinlich in Ägypten. Also was ich beim ägyptischen Aufstand, haben die Ultras eine sehr große Rolle gespielt. Eigentlich die ganze Zeit durch, also sowohl bei dem Aufstand gegen das Mubarak-Regime als auch in den Revolten danach, also gegen das Mursi-Regime bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt eigentlich. In der Türkei haben die Ultras eine sehr große Rolle gespielt bei der Gezi-Park-Revolte und dann eben auch in der Ukraine, allerdings in der Ukraine eher als Negativbeispiel.
Dann ich würde vorschlagen, dass wir da genau auch mal in eins von diesen Beispielen reingucken. Du hast Türkei genannt, den Aufstand im Gezi-Park. Wenn man sich das da so anguckt, also im Jahr 2013 ist das ja gewesen, da hat zum Beispiel ja der Spiegel das auch zum Beispiel herausgekehrt, dass da die Besiktas, ich weiß nicht genau, ob man das richtig ausspricht, die Besiktas-Ultras, die haben da eine wichtige Rolle gespielt und da schreibt der Spiegel, dass die die Revolte nicht initiiert haben, aber ihre Beteiligung trug erheblich dazu bei, dass aus den Protesten ein Volksaufstand wurde. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also was haben die Ultras da gemacht im Gezi-Park auf dem Taksim-Platz? Wie haben die das geschafft, dass sie da vielleicht so eine Art Katalysator des Aufstands geworden sind?
Genau, also ich würde sagen, Katalysator des Aufstandes würde mir ein bisschen zu weit gehen. Ich würde aber sagen, dass sie trotzdem eine große Rolle gespielt haben. Man sollte aber nicht vergessen, dass natürlich auch viele, viele andere Gruppen eine große Rolle gespielt haben. Also viele Studenten, Schüler, Marginalisierte, auch linksradikale Gruppierungen, die damit gemischt haben. Da unser Thema allerdings jetzt ja gerade Ultras in Aufständen ist, werde ich mich darauf so ein bisschen fokussieren. Die Gruppe Charge von Besiktas, die da eben mitgemischt hat, ist die Supportergruppe. Und das kam nicht von ungefähr, dass sie sich an dem Aufstand beteiligt haben. Also sie sind schon seit vielen Jahren, beteiligen sie sich an vielen politischen Aktionen, sind beispielsweise auch fester Bestandteil der 1. Mai-Demonstrationen in der Türkei. Und sie werden oftmals als Anarchisten tituliert. Was allerdings nicht ganz richtig ist. Also das kommt daher, dass das A in ihrem Namen eingekreist ist. In Wirklichkeit sind sie allerdings wesentlich vielfältiger, obwohl sich Anarchisten bei ihnen auch rumtreiben, was beispielsweise auch der Spruch zeigt, den sie immer schreien, der heißt, wir sind gegen alles. Viele erweitern ihn aber um den Zusatz, alles außer Atatürk. Deswegen war es eigentlich kein Wunder, dass sie sich an diesem Aufstand beteiligt haben. Und sie waren von Anfang an, also vom ersten Tag an, mit Zelten und Bannern im Park vertreten. Ihre Anhänger haben Streit geschlichtet zwischen den Teilnehmern und auch an unzähligen Sprühaktionen um den Taksimplatz herum. Also haben sie sich beteiligt. Des Weiteren waren sie ein ziemlich wichtiger Teil zusammen mit linksradikalen Gruppierungen im Kampf gegen die Polizei in der Verteidigung der Barrikaden. Und sie haben sich aber auch an anderen Dingen beteiligt. Also beispielsweise ist die Initiative für die ersten Stadtteilversammlungen, die sogenannten Parkforen, von ihnen ausgegangen. Was ziemlich bedeutend war oder was ziemlich wichtig war von Charge, war, dass sie es geschafft haben, die Fußballanhänger in der Türkei in einer riesigen Demo gegen das Erdogan-Regime zu vereinen. Das war die größte Demo, die während der Gezi-Park-Proteste stattgefunden hat. mit über 100.000 Leuten. Und das ist von daher ziemlich beeindruckend, weil sich die Fangruppierungen in der Türkei teils spinnefeind sind und es in der Vergangenheit auch oftmals zu Messerstechereien, zu teils tödlichen Messerstechereien gekommen ist.
Also das, was du jetzt beschrieben hast, war ja, dass die Beşiktaş-Ultras, dass die ja also viele organisatorische Aufgaben da im Zuge dieser Proteste halt irgendwie übernommen haben. Ich würde da nochmal nachfragen, wie kann man sich das vorstellen? Also haben sie da auch zusammen Positionen erarbeitet? Also gibt es da auch Positionierungen von diesen Ultra-Gruppierungen oder haben sie sich jetzt auf diese organisatorischen Sachen konzentriert? Also die Frage vielleicht auch vor dem Hintergrund, haben sie sozusagen als Ultra-Gruppierung da wirklich agiert oder sozusagen haben einzelne Ultras da sozusagen mit agiert?
Das ist eine schwierige Frage. Politische Positionen haben sie nicht vertreten oder nicht als eine Gruppe, außer die halt eben weg mit Erdogan, weg mit dem Alkoholverbot und so weiter und so fort. Aber man kann sich die Ultragruppen jetzt nicht so vorstellen, dass sie politische Positionen erarbeitet hätten, mit denen sie dann hausieren gegangen wären. Das ist allerdings eine Geschichte, die in der ganzen Gezi-Park-Revolte so war, dass die Leute relativ vereint waren gegen Erdogan und darüber hinaus allerdings wenig klare Positionen kenntlich gemacht haben. Also beispielsweise war es vor allen Dingen wichtig zu sagen, wir sind alle gemeinsam, wir haben nichts gegen Schwule, wir haben nichts gegen Kurden und so weiter und so fort. Was in der Türkei natürlich schon mal ein ziemlich wichtiger Punkt war, aber darüber hinaus haben sie eher keine mir bekannten Positionen vertreten. Also von daher, also um es nochmal abzuschließen, haben sie eher organisatorische Aufgaben übernommen, wie allerdings auch andere an der Revolte Beteiligten. Und was vielleicht noch ein wichtiger Punkt war, dass die Lieder, die sie gesungen haben, eine Einheit unter den Protestierenden geschafft haben.
Jetzt wurden die Gezi-Proteste ja ziemlich brutal niedergeschlagen. Man kann vielleicht auch überhaupt sagen, dass die Repression in der Türkei sich seitdem immer mehr verschärft hat. Wie hat sich denn die Ultraszene in der Türkei nach der Niederschlagung dieses Aufstandes entwickelt?
Also die hat sich natürlich auch wieder so ein bisschen auseinanderdividiert und bei dieser Einheit ist es nicht geblieben. Also beispielsweise hat sich bei Beşiktaş Istanbul eine rechte Fangruppierung gegründet als Gegenpol zu Çarşı mit dem Namen 1453 Katalari. Dabei handelt es sich eben um AKP-Anhänger, die nicht damit einverstanden waren, dass sich Çarşı so eindeutig auf Seite der Gezipark-Revolte gestellt hat. Ähnlich ist es beispielsweise auch bei Galatasaray passiert. Allerdings da unter anderen Vorzeichen. Dort haben sich Fans von Ultraslan abgespalten, weil sie nicht einverstanden waren, dass Ultraslan unpolitisch war und eine neutrale Haltung zum Aufstand eingenommen hat. Danach gab es auch noch Proteste gegen die Einführung der elektronischen Tickets, also Pasolik heißt das. Die sind allerdings auch mittlerweile eher wieder verpufft und waren allerdings durchaus wahrscheinlich inspiriert von der Gezipark-Revolte. Momentan hat die Türkei oder die türkische Regierung vielmehr ja wieder den Krieg gegen die PKK angefangen und diese Stimmung macht sich eigentlich auch in den Kurven der Stadien Luft. Also beispielsweise gibt es teilweise antikurdische Stimmung in den Stadien, die sich vor allen Dingen gegen den Verein aus Diyarbakir Ahmet SK Luft verschafft. Ja, was gibt es noch zu sagen? Also es hat ja auch nach der Gezipark-Revolte eine ziemlich große Repressionswelle gegeben des Erdogan-Regimes gegen, ich glaube, über 8000 Menschen hat es erwischt. Unter anderem auch die Ultras von Çarşı, die wegen Putschversuchs angeklagt wurden. Und man hatte den Eindruck, so man dachte, dass Ende letzten Jahres sie freigesprochen wurden. Das ging auch breit durch die Medien. Das ist aber nicht so. Es ist so, dass das Verfahren wieder neu aufgenommen wurde und sie weiterhin mit dem absurden Vorwurf des Putschversuchs leben müssen und sich dort vor Gericht mit dem Staat auseinandersetzen.
Jetzt haben wir es im Zusammenhang mit den Gezipark-Protesten in der Türkei mit Ultra-Gruppierungen zu tun gehabt, die in ihrer Ausrichtung ziemlich progressiv gewesen sind. Du hast es beschrieben, dass es dann auch danach sozusagen einen Backlash gegeben hat oder wo es sozusagen in den Stadien dann die Stimmung auch wieder umgeschlagen hat. Es gab aber im selben Jahr einen Aufstand, bei dem Ultras eine ganz andere Rolle gespielt haben, nämlich in der Ukraine während des Maidan-Aufstandes. Das hattest du auch schon als Beispiel angeführt. Da gab es durchaus Verbindungen zwischen Ultra-Gruppierungen und zwischen faschistischen Kräften. Wie kam das denn in der Ukraine zu dieser Verbindung?
Genau, also das stimmt. Also in der Ukraine haben die Ultras auch eine große Rolle während der Revolte gespielt, also insbesondere bei den militanten Auseinandersetzungen dort. Allerdings war die Revolte dort, wie du schon gesagt hast, eher reaktionär und nationalistisch geprägt. Man kann am Beispiel der Ultras in der Ukraine gut sehen, dass Ultras eben nicht nur bei fortschrittlichen Bewegungen mitmachen, sondern auch als nationalistische Schlägertrupps agieren. Es ist so, dass sich die Ultras in der Ukraine eher in der Schattierung des Rechtsseins unterscheiden und es ist so, dass slawischer Rassenstolz und Antisemitismus in den dortigen Kurven keine Seltenheit darstellen. Also beispielsweise war es so, dass sich Ultras von Dynamo Kiew schon vor Ausbruch der Revolte Leute an den Eingängen ihrer Stadien postiert haben, um nur Leute reinzulassen in die Stadien, die in ihren Augen weiß waren. Und auch gab es beispielsweise einen Aufruf der Svoboda-Partei in Kiew vor dem Aufstand, an dem sich mehr als 5000 Fans, viele Ultras auch beteiligten. Und damit sollte gegen eine Überfremdung der ukrainischen Liga protestiert werden. Es gab zwar auch in der Ukraine eine kleine Gruppe, die ist aber ziemlich minoritär, die sich als antifaschistisch bezeichnet hatte, aber ansonsten, wie gesagt, sind die Ultras dort eher rechts. Dennoch kann man allerdings sagen, dass es Gemeinsamkeiten gab zwischen den Ultras in der Ukraine und denen aus der Türkei und denen aus Ägypten beispielsweise. Im Moment des Aufstands haben die ein Friedensabkommen geschlossen und sich eben gemeinsam am Aufstand beteiligt. Allerdings sollte man sich eben keine Illusionen über einen emanzipativen Charakter dieses Aufstands machen oder ihres Treibens machen. Also sie haben irgendwie während des Aufstands Polizeiaufgaben übernommen und sie haben linke Aktivisten und Anarchisten von den Plätzen vertrieben. Deswegen muss es eigentlich auch gar nicht verwundern, dass sich viele Ultras dem rechten Sektor und anderen nationalistischen Gruppen angeschlossen haben. Und auch bei dem Angriff auf dieses Gewerkschaftshaus in Odessa, bei dem ja viele Menschen ums Leben gekommen sind, waren Ultragruppen zahlreich vertreten. Genau. Ansonsten ist es so, dass die Ultragruppen in der Ukraine mittlerweile die nationale Mobilmachung in den zahlreichen Rekrutierungszentren für den Bürgerkrieg im Osten des Landes organisieren. Und ja, das ist so ihre Aufgabe. Was vielleicht noch ein weiterer wichtiger Punkt ist, kann man sehen, dass bestimmte Sprüche der Ultras, also beispielsweise so Parolen wie gegen den modernen Fußball oder Fuck off Euro 2012, dass sich hinter diesen Sprüchen teilweise auch viele regressive Momente finden lassen. Also eine Kritik an der zunehmenden Kommerzialisierung dieses Sports ist durchaus kompatibel mit rechten Gedankengut. Die Ultras in der Ukraine werten eben diese Entwicklungen des internationalen Fußballs als Konspiration des internationalen Finanzkapitals, dem man eben eine Renationalisierung gegenübersetzen muss, sowie eine völkische Identität fernab des angeblichen Multikulti-Diktats von FIFA und UEFA.
Wir haben jetzt über Ultras während der Aufstände in der Türkei und in der Ukraine gesprochen. Es ist deutlich geworden, dass es ja beide Möglichkeiten gibt. Also einerseits eine Öffnung der Ultra-Bewegung in progressive Bewegungen hinein. Auf der anderen Seite, ja, ein Paktieren von Ultras mit nationalistischen Positionen. Das klang jetzt auch teilweise wie so eine Militarisierung, wie du das beschrieben hast. Wenn man jetzt beide Entwicklungsmöglichkeiten da in Betracht zieht und dabei auch sieht, dass es nochmal eine ziemlich ambivalente Sache ist und wir das jetzt auf diesen Ausgangspunkt vielleicht auch nochmal zurückbiegen. Also was würdest du da sagen? Kann Fankultur, kann die Ultrabewegung überhaupt in der Zukunft ein Ausgangspunkt von progressiven Entwicklungen sein oder ist es doch ein zu widersprüchliches Ding?
Also erstmal können alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, bei denen Lohnabhängige zusammenkommen, können sich meiner Meinung nach zu Kampfzonen entwickeln und damit auch Ausgangspunkt, aber wie gesagt Ausgangspunkt für fortschrittliche Bewegungen sein. Ich würde sagen, das ist dabei egal, ob es sich um Universitäten, Suppenküchen, Fabriken oder eben Fußballstadien handelt. Allerdings würde ich sagen, dass man kaum abstreiten kann, dass der organisierte Fußballsport einer der größten Spektakel der Kulturindustrie ist und in dem die Werte der kapitalistischen Gesellschaft sehr stark vermittelt werden. Also ich denke da beispielsweise an Leistungsdenken, an Konkurrenzdenken, an wir gegen die. Und es dürfte wahrscheinlich kaum oder wenig andere Bereiche geben, die so gut als sozialer Kitt über alle Klassengrenzen hinweg funktionieren, wie eben der organisierte Fußballsport. Also man braucht ja beispielsweise nur an die WMs oder an die zurückliegende EM denken, wo sich dann auf einmal wieder Leute in den Armen liegen, die nichts miteinander verbindet, außer eben das gemeinsame Trikot. Darüber hinaus dient der Fußballsport aller real erlebten Glücksmomente, die man natürlich durchaus mitnehmen kann, zum Trotz, als Kompensation für die alltäglich erlittene Erniedrigung am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Universität. Man will einmal Gewinner sein, Gewinner einer stellvertretend auf dem Platz ausgefochtenen Kampfes. Vielleicht Gerhard Winey hat das mal ziemlich gut ausgedrückt und auf den Punkt gebracht in einem ziemlich guten Text. Dort hat er gesagt, die Tore auf dem Spielfeld sind die Eigentore der Beherrschten. Es ist allerdings trotzdem interessant, dass sich genau in diesem Bereich des organisierten Fußballsports die mittlerweile wahrscheinlich rebellischste und in vielen Ländern größte Jugendbewegung herausgebildet hat. aus deren Reihen sich ja auch viele Ultras an den Aufständen beteiligt haben. Also ich würde also sagen, dass sich in den Kurven, vor allen Dingen in Ägypten, aber auch in der Türkei, schon vor der Revolte unzufriedene junge Männer gesammelt haben. Und von daher kann man vielleicht sagen, dass die Kurven ein Ausgangspunkt waren, neben vielen anderen, beispielsweise in Textilfabriken oder eben auch der Jugendbewegung des 6. April. Allerdings nicht als Fankultur. Also spannend wurde es eigentlich erst ab dem Punkt, als sie den Rahmen der Kurven verlassen haben und sich in Aufständische transformiert haben und eben ihre Identitäten zumindest für einen kurzen Augenblick beiseite gelassen haben. Also die Ultras sind in die Bewegungen eigentlich eher hineingeschlittert und obwohl sie keine unbedeutende Rolle in den Aufständen gespielt haben, hat es eigentlich wenig Sinn oder keinen Sinn, sie als Speerspitze der Revolte zu glorifizieren. Also sie sind, wie ich vorhin schon angedeutet habe, politisch viel zu verworren. Und in letzter Konsequenz denke ich, dass ihr Verhalten weniger von internen Diskussionen als eher vom Charakter zukünftiger Aufstände abhängen wird. Also sie agieren zwar in einigen Fällen durchaus politisch, man kann sie aber nicht als politische Organisation sehen mit einer klaren politischen Haltung. Der Zusammenhalt von ihren Gruppen steht über allem. Also sieht man beispielsweise, oder man konnte man beispielsweise auch in Ägypten sehen, wo die Ultragruppen während des Mursi-Regimes protestiert haben gegen Militärgewalt. Und da war es so, dass es eine Demonstration gab gegen Militärgewalt. Und als bestimmte andere Teilnehmer auch gegen das Mursi-Regime Parolen gerufen haben, haben die Ultras versucht, das zu unterbinden, weil eben die Gruppen in Pro- und Anti-Mursi-Anhänger gespalten waren. Wie gesagt, es ist so, dass ich denke, dass die Ultras nur im Moment des allgemeinen Aufstandes kollektiv agieren können. Ansonsten ist die verbindende Klammer einfach immer ihr Verein und damit sind sie auch einfach kein progressiver Aufgangspunkt und können nicht als neuer revolutionärer Hoffnungsträger dienen. Man muss allerdings dazu sagen, dass sie politisch auch nicht weniger verwirrt waren als die anderen Aufständischen. Also man konnte ja sehen in den ganzen Revolten, dass es relativ unklar war, in welche Richtung diese Aufstände gehen sollen. Was man beobachten konnte, war allerdings, dass bei den Ultragruppen dieses Gelaber von meine Stadt, meine Gruppe und mein Verein in den Hintergrund getreten ist, zumindest während des Aufstandes. Schlussendlich oder abschließend würde ich sagen, dass ich denke, dass die Ultragruppen deshalb so ein großes Gewicht hatten in den vergangenen Aufständen, weil sie ein sehr organisierter Teil des Aufstandes waren und auch, weil sich die soziale Zusammensetzung mit den der anderen Aufständischen gedeckt hat. Also abgesehen von der Ausnahme, dass es sich bei ihnen überwiegend um junge Männer gehandelt hat. Ich denke, dass wahrscheinlich die Ultragruppen oder den wichtigsten Beitrag, den die Ultragruppen geleistet haben, neben der Verteidigung der besetzten Plätze, war, dass sie durch ihre Gesänge, durch leuchtende Bengalos, durch hüpfendes Fortbewegen für eine gute Stimmung auf den besetzten Plätzen und Demonstrationen gesorgt haben. Und dass eben, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, die Lieder der Ultras eine Einheit unter den Demonstrierenden gestiftet haben, die auch viel geholfen hat, der Angst vor einer brutal agierenden Polizei zu überwinden.